Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Manifestationsexpertin für Mütter und begleite Mütter dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge geht wieder mal um dieses eine Lieblingsthema von mir, Hochbegabung. Und diesmal geht es aber noch spezifischer um Hochkreativität. Ich bin diesem Wort und meinem Gast Tessa Richter vor einiger Zeit begegnet und habe spontan einen Workshop bei ihr gebucht, der ein paar Termine hatte und mit einer ganz kleinen Gruppe stattgefunden hat, wo wir uns mit unserem eigenen kreativen Potenzial und was wir damit noch im Leben bewirken wollen, auseinandergesetzt haben. Und es war so inspirierend und so toll. Und ich habe diese tiefe Verbindung von Tessa zu ihrer Spiritualität auch sehr spüren können, sie jetzt auch immer einfließen lassen in die Übungen, die wir dann gemacht haben. Und da habe ich gesagt, das ist so eine tolle Verbindung von Kreativität und Spiritualität, dass ich da unbedingt im Podcast bei mir mit ihr darüber sprechen möchte. Dieses Gespräch geht meines Erachtens wirklich sehr, sehr tief, weil wir eben auch viel die spirituelle Dimension von Kreativität besprechen. Und du wirst erfahren, was Kreativität eigentlich ist und was Hochkreativität in den Augen von Tessa ist, wie wir dieses Potenzial leben können, warum auch dunkle Phasen oder unkreative Phasen unbedingt dazugehören und wie wir damit umgehen können und wie überhaupt die Gesetze des Universums für uns wirken und was Selbstliebe mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Vieles von dem, was wir besprechen, schließt auch an mein Buch, Das Geheimnis bewusster Mütter. In diesem Buch geht es darum, wie du als Mutter wieder zu deinem echten Selbst zurückfindest, wie du Gelassenheit und Entspannung in deinem Familienleben manifestieren kannst und was eben auch deine Kreativität damit zu tun hat. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, und den Link zu Amazon, den habe ich dir hier auch direkt in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir aber ganz viel kreative Inspiration aus diesem Gespräch mit Tessa Richter. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Tessa Richter eingeladen. Sie ist Expertin für Hochkreativität und hilft Menschen, ihr hochkreatives Potenzial in einem selbstbestimmten Leben zu entfalten. Aktuell widmet sie sich intensiv diesem Thema Hochkreativität im Schreiben von Artikeln und einem Buch. Und sie coacht, unterrichtet Workshops und komponiert ihre eigene Musik. Ich bin Tessa begegnet, weil ich gerade vor kurzem selbst eine kleine Workshop-Reihe mit ihr abgeschlossen habe zum Thema Hochkreativität. Und danach war mir sofort klar, dass ich sie auf jeden Fall auch hier in den Podcast einladen möchte. Und warum sie auch eigene Musik komponiert, das wird sie uns bestimmt gleich erzählen. Tessa, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und heute da bist und wir über Kreativität und Hochkreativität sprechen.
Ja, liebe Susanne, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und mit dir jetzt nochmal so im Nachklang nach dem tollen Workshop mit dir, und da habe ich dich ja auch schon ein bisschen kennengelernt, jetzt über dieses Thema zu sprechen, das mir natürlich sehr am Herzen liegt.
Ja, ich bin ja damals über eine Einladung dazu gekommen und mich hat halt sofort dieses Wort Hochkreativität begeistert und abgeholt. Ich dachte, okay, das klingt irgendwie nochmal nach einer neuen Dimension, auch der Hochbegabung, die ja hier auch im Podcast schon häufiger Thema war. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, da fängt schon an.
Ja, war mir klar.
Das ist schon mal oft eine große Challenge, weil das viele Leute überfordert. Ich gehe mal der Reihe nach. Also ich hatte eine erste erfolgreiche Laufbahn als klassische Musikerin, international auf Bühnen, dann als bildende Künstlerin, Ausstellungen, Bilder verkauft und immer noch. Dann, also ich erwähne jetzt nicht alles, aber so spirituelle Coaching und Geschäftsinhaberin, und seit gut 10 Jahren coache ich Geschäftsleute, so auf allen Levels, die ihre Jobs verloren haben oder so gesundheitliche Themen haben. Und habe drei Bücher geschrieben. Ja, und das ist schon, dieses Leben ist schon Ausdruck von dieser Hochkreativität, genau. Und
Offensichtlich, ja.
ja, und deswegen ist manchmal schwierig zu sagen, ja, was mache ich? Dann sage ich halt, was ich gerade aktuell mache. Und das hast du schön gesagt, eben ich coache, ich unterrichte. Ja.
Ja, okay. Lass uns doch noch mal so ein bisschen reingehen. Du hast gesagt, du warst als erstes Musikerin, klassische Musikerin. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, wann du das Talent dafür entdeckt hast oder die Kreativität dazu und wie sich das so entwickelt hat.
Sehr gerne. Also eine von den allerersten Erinnerungen in meinem Leben, und ich habe ganz wenige. Warum? Weiß ich nicht. Wir sind sehr viel umgezogen mit meiner Familie. Und ich bin dreisprachig in verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Aber eine von den wirklich ersten und von den stärksten Erinnerungen, die ich habe, ist, wie ich Blockflöte spiele, und zwar ganz jung, also nicht 6 oder 7, sondern vielleicht 4-jährig oder so. Oder sogar noch jünger, das weiß ich nicht. Und wie ich zweistimmig spiele, ich glaube mit meiner Schwester. Und dieses Gefühl, dieses Zweistimmige, das hat in mir unglaubliche Glücksgefühle ausgelöst. Später habe ich Klavierstunden und Querflötenstunden genommen, zu Hause von meinen Eltern. Und irgendwann hatte ich dann so wahnsinnige Erlebnisse in Konzerten, also was ich viel, viel später erst benennen konnte. Ich war eigentlich so in einem High, ja, also in so Ekstase würde man das vielleicht nennen.
Okay.
Und im Üben war ich so ein bisschen mehr so in Trance. Und mich haben dann diese anderen Bewusstseinszustände, damit sind wir schon bei der Spiritualität, sehr fasziniert. Also was ist das? Und deshalb habe ich Musik studiert. Leider ist es so, dass wenn man professionelle Musikerin wird, es geht um ganz andere Dinge geht. Da geht es um perfekte Technik, um darum, dass man einfach immer gleich abliefert. Also ein bisschen wie Hochleistungssport, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und natürlich hat mich das schon noch die Musik sehr berührt, aber es ging eigentlich auch in dem Unterricht, den ich hatte, nie um solche Themen. Was ist eigentlich, was passiert da eigentlich? Und ja, und irgendwann, dann habe ich in Amerika studiert mit so einem tollen Stipendium, habe als Musikerin gearbeitet, kam zurück und hatte einfach das Gefühl, irgendwas will noch hier ausgedrückt werden. Hatte natürlich keine Ahnung von irgendwas und habe dann einfach angefangen, für mich so zu malen.
Okay.
Und habe bald
Das
gemerkt, dass
heißt, wie alt warst du da jetzt ungefähr?
Mitte 20,
Okay.
also nach dem Studium, also ich war Musikerin, professionelle Musikerin, habe als Musikerin gearbeitet.
Mit was für einem Instrument eigentlich hauptsächlich?
Querflöte, Flötist,
Querflöte, genau.
ja. Ja. Und bin dann eben, ich war vorher in der Schweiz, bin zurück in die Schweiz gekommen aus Amerika und hatte dann einfach dieses Bedürfnis, was Eigenes auszudrücken. In der klassischen Musik ist es natürlich so, ich habe zwar schon diese Zustände gehabt, aber ich habe ja Dinge gespielt, die von jemand anders komponiert waren. Also ich habe in Strukturen von jemand anders, sage ich mal, ausgedrückt. Und dann kam dieses Bedürfnis, was Eigenes zu erschaffen. Und irgendwann, als ich mich dann eingehender damit beschäftigt habe, habe ich realisiert, hier will ich keine Ausbildung machen, weil sonst kommt wieder von außen, das ist akzeptabel, das ist schön, das ist nicht, das ist so und so und so und so. Und mich hat wirklich interessiert, was kommt aus mir heraus, wenn das nicht gewertet wird und wie soll ich sagen, ja, gewertet wird und analysiert wird. Und die nächste Frage dann war, woher kommt das? Also woher kommt das, was aus mir herauskommt? Und dann war ich schon beim Thema Inspiration und da sind wir wieder bei Spirit ein bisschen, ja. Und dann habe ich also parallel zu all dem, sage ich jetzt mal, künstlerischen, beruflichen, habe ich dann angefangen, mich mit Schamanismus, mit sehr früh mit autogenem Training, weil ich ziemlich gestresst war als klassische Flötistin. Also mit Entspannungstechniken, Meditation, ganz vielen Dingen habe ich mich be beschäftigt, auch in verschiedenen Kulturen, auch auf Reisen. Bin ich dann zu den, darf man heute zwar nicht sagen, aber zu den Indianern,
Nein.
indigenen Völkern von Amerika,
Ja.
und nach Nepal und so.
Ja.
Und dann irgendwann hatte ich dann das Gefühl, okay, ich habe in der klassischen Musik das gemacht, was ich machen wollte. Es gibt in dem Sinn, klar, kann man immer noch weitermachen, aber es war wie zu Ende. Ich hatte dann schon sehr viel und regelmäßig habe ich jeden Tag gemalt, und auch ausgestellt. Und dann war ich so ein bisschen, okay, und was jetzt, oder? Also, ja. Und dann habe ich gleichzeitig so diese spirituellen Beratungen gemacht, mit Kaffeesatzlesen. So
Wir.
versteht dann schon gar niemand mehr. Da denken sie, jetzt ist sie völlig hinüber. Aber ich habe immer gedacht, also wenn es diese Medialität gibt, dieses, sag jetzt mal, spirituelle Channeling oder Empfangen von Inspiration, ob das jetzt in der Kunst ist oder im Schamanismus, oder? Dann funktioniert das ja eigentlich immer und überall mit allem. Warum nicht mit Kaffee?
Krass, ja, ist absolut logisch, komme ich total mit, also gehe ich total mit. Bevor wir da vielleicht weitermachen, erzähl mal kurz noch so ein bisschen, wie bist du darauf gekommen, diese Reisen zu machen? War dir das schon bewusst, dass du da auch irgendwo auf der Suche nach diesen spirituellen Inspirationen bist? Wenn du sagst, du bist jetzt bewusst zu den Indianern gefahren, ich sag's jetzt auch einfach so, ne? Also warst du schon auf der Suche? Weil du hast ja auch erzählt, dass du so sehr früh eigentlich wahrgenommen hast, das finde ich ja schon erstaunlich, so dass du da beim Musikmachen in so einem anderen Bewusstseinszustand warst. Das hast du ja so ein bisschen geschildert. Also hast du da schon diesen Ursprung gesucht oder war das einfach so, ich fahre mal hin, mal gucken, was passiert?
Nee, also das hat mich schon relativ, also ich würde sagen, jetzt nicht ganz früh, aber so Anfang 20 vielleicht so. Also meine Mutter war Engländerin und im Englischen, in der englischen Kultur gibt es diese große Tradition eben von den sogenannten Medien. Das ist in England, also das sind auch Heiler, die arbeiten auch in Spitälern. Das gibt es in der deutschen Kultur so nicht. Aber in den angelsächsischen Kulturen gibt es das, so ein bisschen wie Schamanen in Südamerika oder so.
Da gibt es ja auch dieses sogar so ein College irgendwie, wo man das so
Genau, das Findlay College,
Arthur
genau.
Findlay College irgendwie, ja, genau.
Und meine Mutter hat sich dafür interessiert, obwohl sie sonst eigentlich aus meiner Wahrnehmung heraus nicht so spirituell offensichtlich war. Sie hat sich als überhaupt nicht kreativ angeschaut und ich auch nicht übrigens, noch ein anderes Thema.
Okay.
Aber jedenfalls ist sie dann zu einem Medium, einem schottischen Medium gegangen. Ich habe schottische Wurzeln und ich bin dann auch gegangen und wir haben den sogar in Schottland besucht und das hat dann irgendwie so ein bisschen, und ich habe dann früh diese Castaneda-Bücher gelesen und halt ganz viele Dinge, die halt so auch zu der Zeit so, und in Amerika, als ich in Amerika war, das war so der Beginn der New Age-Bewegung in Boston, das war total der Ort, wo das alles angefangen hat.
Das heißt, wir sind jetzt zeitlich gesehen in den 70ern oder wo sind wir da jetzt?
Nee, 80er.
80er? 80er, ja, 80er, Ende, Anfang, ja,
Mitte
okay.
8, ja, so Mitte 8. Und ja, das ist alles halt so, alles ist so ein bisschen ineinander über. Also, und dann hat sich, irgendwann hatte ich so, wollte ich unbedingt eben zu den Indianern und ich wollte nach Tibet. Aber Tibet ging nicht politisch und so bin ich dann halt in Nepal gelandet. Aber es war schon diese Kombination aus Kultur und Spirit, also eigentlich auch das, ich sehe halt auch Kultur als traditionellerweise verbunden mit Spirit. Also ich sehe diese Trennung nicht. Also Kultur und Kult, könnte man sagen,
Ah, ja.
gehören zusammen für mich. Und deswegen hat mich auch interessiert, was kann man mit Bildern, Und da sind wir wieder beim Kaffeesatzlesen, weil ich sehe Bilder im Kaffeesatz und die Bilder sind das, was die Botschaft transportiert. Und ja, so diese ganze Verbindung von Kultur, also eben Bildern, Musik, Musiktrance, ja, so.
Hast du so eine Erinnerung an so ein oder zwei Erlebnisse von diesen Reisen, wo du sagst, so, boah, das habe ich wirklich mitgenommen, das hat mich nochmal besonders beeindruckt?
Zwei, aber jetzt gerade sind wir in, ich bin dann noch nach Indien, obwohl ich das ursprünglich nicht geplant hatte, nach Nepal, weil der Nepal geleitet hat, war ein Schweizer Musiker, der in Indien gelebt hat und das hat mich natürlich interessiert. Ich habe die indische Musik geliebt, da bin ich voll abgespaced. Und ich weiß noch, wir waren am Ganges an einem Konzert abends. War nicht mal abends, aber und wir saßen da alle so und vorne war die Bühne, man sitzt ja dann auch relativ am Boden und so. Und ich habe diese Musik gehört und plötzlich war ich komplett an einem anderen Ort. Das war so ein Bruchteil von irgendwas, wo ich das Gefühl hatte, ich bin an den Anfang aller Zeiten transportiert worden. Ich kann es nicht anders sagen. Man kann das ganz schwer überhaupt in Worte fassen. Ja, und das war so völlig unerwartet, einfach so ein Geschenk. Aber natürlich auch in Konzerten, die wir dort gehört haben, wo ich dann einfach wieder in diesen, sage ich mal, trance-ähnlichen Zuständen war. Auch über Tanz. Wir haben auch ein bisschen indischen Tanz gesehen. Ja, solche Dinge. Und bei den Indianern war es so, wir waren auf einem Reservat und wir haben in Tipis gewohnt und ich habe dort so eine indische einfache Flöte gekauft. Also ich war dort noch voll Flötistin und so. Und habe angefangen, so ein bisschen damit zu spielen. Und das war wirklich der Anfang von überhaupt in der Musik irgendwas Eigenes. Und ich fand es damals so, ja, natürlich aus der klassischen Musik kommen, fand ich das, was ich da von mir gegeben habe, absolut uninteressant und da, 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 da. Aber eine, die in der Gruppe war, die fand immer, ach, spiel doch, das ist doch so schön. Und das war tatsächlich der Anfang, der Same, sage ich mal, davon, dass ich dann irgendwann viel, viel, viel später angefangen habe, eigene Musik zu improvisieren und komponieren.
Super schön. Dann lass uns doch da jetzt nochmal weitermachen. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, was dieses Kaffeesatzlesen, wo jetzt wahrscheinlich die ersten schon so drüber gestolpert sind, was das für dich eigentlich ist und wie du das, du hast ja gerade schon gesagt, du siehst da Bilder drin. Magst du das mal noch so ein bisschen ausführlicher erzählen und ne, auch, was das dann vielleicht, was da draus geworden ist?
Also gesucht habe ich das definitiv nicht, aber mich hat natürlich alles fasziniert, eben was eben irgendwie mit außersinnlichen Fähigkeiten, Wahrnehmung zu tun hat. Und dann war ich in so einer Gruppe und einer hat gesagt, ah, wir gehen heute alle Kaffeesatzlesen lernen. Und da habe ich gefunden, naja, das klingt super, das will ich auch, da gehe ich mit. So einen Nachmittag, dachte, vergnüglich, oder? Und dann waren wir alle dort und dann hat er uns das gezeigt, wie das geht. Und ich habe das dann auch gemacht, aber ich habe immer gedacht, also erstens kann ich das nicht und zweitens will ich das auch nicht, weil für mich war ganz klar, ich will niemandem in irgendeiner Form die Zukunft voraussagen. Das ist gar nicht mein Anliegen, das ist gar nicht mein Ding, oder? Und dann, weil ich sehr an ein selbstbestimmtes Leben glaube, was jetzt komisch tönt, wenn ich von Kaffeesatzlesen rede, aber ganz wichtig. Also, und es ist auch eigentlich der Grund, warum ich es nachher aufgegeben habe, weil immer noch viele Leute kamen mit der Erwartung, ich sag ihnen jetzt, was passiert. Das mache ich nicht. Aber ich war dann da, habe es so gemacht, dann kam der das geleitet und sagt so zu mir, du machst das, wie wenn du das schon dein Leben lang machen würdest, wie wenn du dafür geboren wärst. Und ich habe den angeschaut und gedacht, Ja, träum weiter. Jetzt spinnst du völlig, oder? Aber gut, dann bin ich nach Hause und habe das so im Bekanntenkreis erzählt. Ja, oh, hier, mach, oder? Und dann habe ich,
Okay.
ich habe ja das immer sehr auf eine Art wissenschaftlich angeschaut. Also ich wollte schauen, funktioniert's und was funktioniert und kann ich das? Also habe ich die Tassen genommen und habe angefangen, das auf meine Art zu machen. Ich habe angefangen, Bilder zu sehen und habe gemerkt, für mich gibt es sowas wie schon Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann habe ich angefangen, diese Bilder zu beschreiben. Und viele Leute wussten dann sofort, wovon ich rede. Und ich hatte keine Ahnung, weil ich habe ja nur Bilder beschrieben. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich Dinge sehe, die ich einfach nicht wissen kann.
Ja.
Das war extrem spannend. Und ich konnte tatsächlich auch Menschen so helfen.
Und sie dann andere Zusammenhänge feststellen konnten, sich Dinge
Ja,
bewusst
genau.
gemacht
Also,
haben.
ich sagte immer ein Beispiel, das mir sehr geblieben ist.
Ja.
Da kam eine ältere Dame aus den Bergen zu mir nach Richterswil. Und die hatte schon ganz konkret, die haben meistens dann schon konkrete Fragen auf dem Herzen gehabt. Aber ich habe extra immer gesagt, sagen Sie mir nichts, weil ich wollte nicht beeinflusst werden. Dann hat sich rauskristallisiert mit der Zeit, dass sie mit ihrem Mann ein bisschen Probleme hat, aber jetzt wohl in das Rentenalter kommt und sich dann finanziell nicht trennen kann. Und sie wollte von mir wissen, was soll sie machen? Riesengroßes Thema, riesengroße Frage. Ja, wie soll ich das in einer Stunde einfach mal so schnell aus dem Ärmel schütteln? Ja, es war einfach unglaublich. Und dann sehe ich plötzlich so ein Haus in einer ganz speziellen Form, so ein Erker und Ecke, das weiß ich noch so ungefähr. Und weil ich ja immer davon ausgegangen bin, die Information liegt in den Bildern, nicht in meinem Kopf. Ja, habe ich also angefangen, dieses Bild zu beschreiben. Und dann sagt sie, ah, das ist das Haus, in das wir einziehen wollen. Und in dem Haus gibt es die Möglichkeit von wie zwei Wohnungen. Und dann habe ich gesagt, das ist ihre Antwort.
Okay.
Krass, oder? Und das war tatsächlich die Antwort. Sie konnte sich so räumlich trennen, war aber finanziell abgesichert und hatte dadurch die Möglichkeit, also es schien am Anfang völlig, ich hätte ihr ja niemals raten können, sie soll sich trennen oder einfach weitermachen oder so. Und das war etwas, was sie schon im Kopf hatte und sich überlegt hatte. Das ist jetzt zum Beispiel so, es ist so ein Beispiel.
Ja, toll. Also finde ich super spannend, dass du das erzählst so, weil also in der Arbeit, die ich mache, das nennt sich ja Teki, arbeite ich ja mit den Klientinnen, ich mache das quasi ohne Kaffee. Aber ich kriege auch Bilder, die ich einfach beschreibe und ne, manchmal auch Informationen und so und gebe die weiter. Und das hilft halt auch irgendwie immer nochmal das Thema anders zu verstehen, anders zu beleuchten. Ne? Und wenn du die Bilder veränderst, dann verändert sich halt im Bewusstsein auch was. Und das ist ein super spannender Prozess. Und das finde ich gerade ganz spannend, dass es beim Kaffeelesen, da Kaffeesatzlesen eigentlich auch ums Gleiche geht. Also ich glaube, da gibt es wirklich viele unterschiedliche Herangehensweisen. Und wir haben ja auch jetzt so am Abschluss des Workshops, hast du ja auch für alle nochmal so eine Orakelkarte gezogen und uns geschickt und so. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Ne? Auch da liest man dann rein, was man da gerade draus braucht irgendwie. Ja. Total
Ja,
spannend. Das
ja.
heißt, du machst es heute immer noch auch, Kaffeesatz lesen, oder hast du es dann irgendwann auf ein anderes Niveau gebracht oder verändert?
Theoretisch mache ich alles noch, aber zeitlich habe ich nicht immer für alles Zeit. Und wie gesagt, ich habe dann auch gemerkt, es wird von beiden Seiten falsch verstanden. Also von denen, die sogenannt spirituell sind, ist Kaffeesatzlesen so unterste Schublade, ist ja viel zu primitiv und zu pragmatisch und oder? Und für die anderen, für die Skeptiker, die sowieso nicht an diese Dinge glauben, ja, Kaffeesatzlesen ist so der Inbegriff des absolut, wie sagt man das? Du weißt, was ich meine. Also, ja, das ist wie Kaffeesatzlesen. Das heißt, es ist komplett unseriös,
Ja,
oder?
genau. Es ist so der absolute Unsinn irgendwie, ja.
Genau. Und dann habe ich allerdings ein Buch darüber geschrieben, weil ich wollte ich wollte wirklich mit auch, ich habe mich auch mit moderner Physik befasst, weil mich eben diese ganzen Zusammenhänge einfach so interessiert haben. Wie könnte das sein, dass ich etwas aus der unsichtbaren Realität quasi in einem Bild zum Beispiel manifestiert oder so? Und, also ich glaube nach wie vor dran. Ich finde es nach wie vor extrem spannend. Ich bringe das Spirituelle jetzt einfach eben ein bisschen anders rein. Also bei meinen Geschäftsleuten mache ich manchmal so geführte innere Reisen, erstaunlich, mit erstaunlichen Resultaten. Mit euch habe ich das ja auch gemacht. Oder eben, ich habe ein Kartenset entwickelt und ziehe dann vielleicht eine Karte.
Also du lässt schon dieses Thema, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Medialität, auch in deine aktuellen Workshops und Coachings und so mit einfließen, oder? Weil ich glaube, also wenn man das mal entdeckt hat, ne, dass es geht und wie es geht, dann kann man es ja so auf unterschiedlichem Level irgendwie mit einfließen lassen. Aber ich glaube, es geht nicht, dass man es nicht mehr mit einfließen lässt, oder? Wie nimmst du das wahr?
Das stimmt. Es war eine große Herausforderung, als ich angefangen habe. Ich bin, nachdem ich vielleicht noch, um die Geschichte fertig zu erzählen, nachdem ich aufgehört habe, als Musikerin zu arbeiten, damit habe ich ja mein Geld verdient, musste ich mir überlegen, okay, mit was verdiene ich jetzt Geld? Ich habe zwar schon Bilder verkauft, aber nicht so, dass ich jetzt jeden Monat davon hätte leben können. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte, das war so, auch so ein Zugang, den ich nicht so absolut kommerzialisieren wollte und so etwas Bestimmtes zu müssen, sondern das war auch so ein Empfang. Und dann war das Naheliegende, etwas mit Sprachen zu machen, weil ich ja dreisprachig aufgewachsen bin und bevor ich Musik studiert habe, habe ich noch Sprachen studiert. Also ich bin, wie du so schön gesagt hast am Anfang, ich bin auch hochbegabt, nicht nur hochkreativ. Und jedenfalls bin ich dann auf die Idee gekommen, Deutschkurse zu geben. Es hat sich dann alles so zusammengefügt, Deutschkurse für Expats, also für Ausländer in der Schweiz im Business. Und dann habe ich das mal angefangen. Das war also sehr, sehr schwierig für mich am Anfang. Ja, ich hatte jeden Tag Migräne. Aber gut, ich konnte, das hat mir erlaubt, dann anfangen selber zu komponieren. Das war die Zeit, in der ich dann angefangen habe. Das war so ein Parallelthread. Was wollte ich sagen? Ja, und dadurch, dass ich dann 10 Jahre lang diese Kurse gegeben habe in den Businesses, bin ich dann angefragt worden für dieses Coaching für Geschäftsleute auf C-Level, also Geschäftsführerebene. So, weil ich dann diesen Switch gemacht habe, also auch jetzt in der Businesswelt sozusagen mehr zu Hause war. Und am Anfang konnte ich für mich nicht sagen, ja, ich bin Musikerin und ich bin dies und das, sondern ich musste ja irgendwie so glaubhaft rüberkommen und hatte noch nicht diese Sprache verinnerlicht von den Geschäftsleuten. Habe ich dann natürlich schon. Aber also am Anfang habe ich das alles sehr versteckt, sage ich mal.
Verstehe.
Bis ich so das Gefühl hatte, hey, doch, das funktioniert. Und habe natürlich auf irgendeinem Level natürlich schon meine Fähigkeiten einfließen lassen, aber nicht erkennbar oder nicht, weißt du so. Und dann mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, die Leute finden das eigentlich sehr spannend. Also, und weil ich in der Musik auf so einem hohen Level war, konnten die das dann wie so auch dem mit Respekt begegnen, weil ich ja dann auch top performt habe wie sie, weißt du, auch wenn es in einem anderen Gebiet war. Und jetzt bin ich eigentlich relativ, ich rede nicht viel drüber, aber es gibt zum Beispiel, wenn jemand eine Entscheidung treffen muss bezüglich verschiedenen Stellenangeboten zum Beispiel, da mache ich mal auch schon mal eine Übung, wo ich sie mit dem Kopf, mit dem Herz, mit dem Bauch und dann kohärent, ja, eine Kohärenz herbeischaffe oder eben so eine geführte Reise für Selbstvertrauen und, und. Also, ich glaube,
Und
das, ja.
Und das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil die Erfahrung mache ich auch, dass man oft denkt so, die Leute sind gar nicht so weit und wollen das nicht. Aber wenn man dann so mal so ein bisschen vorsichtig was irgendwie fallen lässt, dass das Interesse viel größer ist, als man so denkt, oder?
Das ist tatsächlich so, ja. Es gibt welche, die das, wo ich das gar nicht anspreche, weil ich das Gefühl habe, aber doch, stimmt. Ich hatte einen Investmentbanker, also sehr in einer bestimmten Welt, sage ich jetzt mal, zu Hause. Und mit dem hätte ich zuletzt gedacht, ich würde irgend sowas machen. Und tatsächlich, da ging es darum, dass er sich selbstständig machen wollte und so. Der hat so ein Tool für, wie heißt das? Um zu tracken, wie der Kurs geht, und das tut sich dann automatisch, investiert das, also sehr, sehr technisch,
So ein
ja.
Trading-Tool oder sowas, ja.
Ja, genau, im Trading, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging, aber wo er plötzlich sagte, ja, da habe ich so irgendwie nicht so viel Selbstvertrauen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt stellen wir uns mal das vor, jetzt machen wir eine Übung, stellen wir uns das vor, und hat total funktioniert.
Ja, mega. Schön. Also, es finde ich sehr faszinierend, wie du so, ne, schon von klein auf so ein Gefühl dafür hattest und das dann immer so weiterentwickelt hast und in deine Arbeit in, ne, unterschiedlichen Weisen hast einfließen lassen. Lass uns jetzt mal so ein bisschen zu diesem Thema Kreativität und Hochkreativität, gehen. Vor allen Dingen, wie bist du denn überhaupt auf dieses Wording Hochkreativität gekommen? Kommt es von dir oder wem bist du da begegnet und wie spielt da vielleicht auch das Thema Hochbegabung mit rein? Wann ist dir das begegnet?
Gute Frage. Ja, also das Thema Hochbegabung ist mir tatsächlich so mit 16 begegnet, weil wir so viel umgezogen waren, waren wir dann schlussendlich in der Schweiz, hier in Basel, und ich war viel jünger als, also die Älteste in meiner Klasse war 4 Jahre älter als ich, und dann wollten die
Okay.
mich zuerst gar nicht, das heißt hier Matur, Abitur, machen lassen, weil man musste eigentlich 18 sein, und ich wäre dann erst 17 gewesen. Und ich bin dann zur Berufsberatung, weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hatte, auf jeden Fall hat die Berufsberaterin gesagt, ja, also sie können alles machen, sie können Ärztin werden, Journalistin, Anwältin, aber auch Musikerin. Und dann habe ich gedacht, ja, super, ja, und jetzt, was mache ich, oder? Ich,
Ja.
keine Ahnung, das ist auch nicht wirklich in mein Bewusstsein rein, was das heißt. Also
Mhm.
Hochbegabung war damals einfach nicht ein Thema. Also, und meine Eltern waren beide so, ich sage jetzt mal intellektuell, die hatten beide studiert. Meine Mutter zu einer Zeit, als das noch wirklich nicht so üblich war. Und ja, dann habe ich das wieder vergessen. Und dann hatte ich periodisch meine großen Mega-Krisen. Ich meine, das klingt jetzt alles so schön harmonisch und so flow und weiß nicht was, aber das war es natürlich nicht. Da waren ganz viele, ganz dunkle, ganz schwierige Zeiten mit viel Einsamkeit und viel, ja, Verzweiflung auch. Und da war wieder mal so eine Phase, wo ich dachte, ja, und jetzt, was mache ich jetzt? Was mache ich denn hier? Und so, oder? Und dann bin ich zu einer Neuropsychologin gegangen. Oder nein, war das zuerst? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Nein, ich glaube, ich bin zuerst zu einem Berufsberater gegangen, der auch noch Astrologie gemacht hat. Und der hat mich auch getestet, wie es halt so war. Und in der zweiten Sitzung komme ich zu ihm und er sagt zu mir, ich weiß, warum Sie so Probleme mit Männern haben. Und dann habe ich gedacht, du bist ja frech. Ich hab ja gar nicht gesagt, dass ich Probleme mit Männern habe und überhaupt. Und dann sagt er, ja, Sie können alles und Sie wissen alles.
Oh, okay. Ja,
Da
ist
habe ich wieder gedacht, ja, und jetzt, hallo? Und hat mir damals nicht wirklich weitergeholfen. Hat dann gefunden, ja, statt dass ich einfach Flötistin wäre, müsste ich eigentlich Dirigentin sein, das ganze Orchester. Da habe ich gedacht, ja, wunderbar, ja, stimmt schon, aber jetzt, was mache ich damit, oder? Und dann wieder eine Krise und dann bin ich zu einer Neuropsychologin. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Und dazu muss ich sagen, ich bin dann zu ihr gegangen und hatte so das Gefühl, jetzt kommt raus, dass ich überhaupt nicht hochbegabt bin.
Ja.
Jetzt endlich kommt's raus, oder? Also jetzt bin ich
Klassische
jetzt alt, jetzt bin ich auch
Hochstapler-Syndrom.
nicht mehr, jetzt bin ich auch nicht mehr so fit im Kopf und damals in der Schule war ich ja vielleicht schon noch und so. Ja, denkst du? Da hat sie natürlich herausgefunden, ja, dass ich hochbegabt bin, aber sie hat eben auch herausgefunden, dass ich hochkreativ bin. Sie hat
Okay.
gesagt, das ist eins von den schwierigsten, eine von den schwierigsten Begabungen überhaupt in unserer Gesellschaft. Und da habe ich gesagt, ja, bravo, ich habe den Jackpot wieder gezogen. Und sie hat mich dann aber allein gelassen damit, ja. Und ich
Oh,
wusste es
okay.
auch wieder nicht. Was mache ich jetzt?
Ja.
Ja, und dann habe ich dann die Deutschkurs gegeben, dann habe ich angefangen zu komponieren. Fast forward. Vor ungefähr 8 Jahren hat eine Freundin mich gefragt, ob ich ein Kapitel schreiben will für ein Buch über Kreativität. Da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und dann wollte ich zuerst was, ich habe mich ja viel mit kreativen Prozessen befasst, eben vom Malen her, dann vom Komponieren. Und das hat mich auch alles sehr fasziniert und an die Natur angelehnt und, und. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, ich schreibe was über Hochkreativität. Das ist es doch überhaupt. Bekam das, wie es halt so kommt. Die Inspiration, gell? Und dann habe ich hab tatsächlich einen Artikel darüber geschrieben, den ich auch ganz gut fand, muss ich sagen. Der hat auch
Wird
so diese
absolut herausragend gewesen sein.
ja, so dieses Blessing, also das war auf Englisch, also so dieses die Herausforderung und das Geschenk, oder? Und da fing dann das an, so langsam, wahrscheinlich weil ich dann auch ein gewisses Alter erreicht hatte und so langsam zurückschauen konnte, dass ich dann realisiert habe, okay, indem ich diesen Artikel geschrieben habe, was das überhaupt bedeuten könnte. Und dann das, was ich als Hochbegabung angeschaut habe, eben gleichzeitig sehr eng mit der Hochkreativität verbunden war. Und ich habe dann realisiert, dass es so viele Mythen gibt oder so falsche Konzepte über was Kreativität ist und was sie nicht ist. Und eins von den größten meiner Meinung nach ist, dass man meint, kreativ sein bedeutet, künstlerisch tätig zu sein. Das ist ja, also auf Englisch auf jeden Fall, wenn du sagst, somebody is creative, dann heißt das sofort, die malen, die stellen irgendwelche handwerklichen Dinge da, Skulpturen. Also es ist immer mit dem Künstlerischen zusammen, oder? Und dann war mir das ein großes Anliegen zu sagen, Kreativität für mich ist eine Form der Intelligenz. Bevor ich das überhaupt recherchiert hatte, wurde mir das klar, weil ich mich plötzlich an an etwas erinnert hatte in der Schule. Das habe ich, glaube ich, dir schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Das war im Matheunterricht schon relativ nah bei der Matur, also ziemlich hoher Level, wo wir so Aufgaben lösen mussten. Und ich habe, also es war eine Prüfung, und ich habe das irgendwie in meinem Kopf, hatte irgend so, er hat das losgefeuert und zack, ich hatte die Antwort, habe die Antwort aufgeschrieben und das wurde falsch gerechnet, weil ich zeigen konnte, wie ich das gemacht habe.
Ja, ganz
Und da war
klassisches
natürlich
Thema für
auch
die
so dieses,
Begabung.
okay, ich kann die Dinge nicht so tun wie andere, also bin ich falsch. Ich bin
Ja.
schlechter natürlich, klar, automatisch, oder? Aber das war für mich genau, was ein kreatives Gehirn ist. Es setzt die Dinge irgendwie zusammen, ohne dass ich immer weiß, warum das alles zusammenschaltet, aber kommt dann mit irgendwas Neuem raus. Und das ist
Okay.
so, um jetzt das mal sehr flapsig zu sagen, für mich Kreativität. Also Kreativität findet im Gehirn statt. Ist eine Verbindung von sehr vielen Regionen im Gehirn, weiß ich inzwischen, die normalerweise, wenn man überhaupt von normal reden kann, aber nicht unbedingt zusammenarbeiten. Und da
Beziehungsweise zumindest nicht in dem Maß, wie es jetzt, also du sprichst ja jetzt auch von Hochkreativität wahrscheinlich schon, und da ist es wahrscheinlich noch krasser vernetzt und schneller, wie es halt generell, so beschreibe ich immer Hochbegabung. Ich finde das Wort ja auch so ein bisschen schwierig, weil in meiner Welt irgendwie, so wie ich es inzwischen für mich begriffen habe, heißt das einfach so, unser Gehirn ist anders verschaltet, verdrahtet und ne, ist irgendwie vernetzter und schneller und kann deshalb irgendwie ne, anders arbeiten einfach. Aber das ist nichts, was irgendwie besser oder schlechter ist. Im Zweifelsfall ne, führt es irgendwie auch in irgendwelche Irrwege oder eben in Phasen, wo es einem gar nicht gut damit geht, weil man viel zu viel denkt und so und viel zu viel Erwartungen hat. Und so nehme ich das jetzt auch wahr, dass du sagst, diese kreativen Prozesse sind sozusagen auch nochmal so extra befeuert. Das unterscheidet jetzt normale Kreativität von Hochkreativität? Ist das so
Genau,
erfasst
also
richtig?
ja, ich würde sagen, Kreativität an sich, also ich würde es so sagen, also es sind verschiedene Sachen. Das eine ist, dass wir von Natur aus sowieso kreativ sind, weil wir jeden Tag neue Zellen erschaffen. Das heißt, wir sind rein physisch gesehen kreative Wesen, ja.
Wow,
Kreativ
schön.
ist auch, also wenn man die Natur anschaut, die Natur ist kreativ. Ja? Also ein Baum sieht nie aus wie ein anderer Baum, auch wenn es genau die gleiche Spezies ist. Ja? Weil jeder Baum dann seinen eigenen Twist hat. Die NASA hat eine Studie gemacht und herausgefunden, dass wir alle, sie nennen das genial, ich nenne es hochkreativ, geboren werden mit eben diesen unglaublichen Fähigkeiten, dass es uns aber sehr schnell aberzogen wird und im Alter von 30 Jahren, also wir sind bei der Geburt 100% und im Alter von 30 Jahren sind es noch 2%. Also das ist eine hochoffizielle Studie, die ist sehr bekannt, die ist nichts Esoterisches, nichts weiß nicht was. Ja, und insofern gehe ich davon aus, dass wir wie nennt man das schon wieder, im Gehirn, die,
Synapsen?
nee, die, diese Möglichkeit von sich, es gibt ein Wort dafür, es fällt mir jetzt natürlich nicht ein.
Sprich mal weiter, dann kommt's bestimmt.
Ja, genau. Also diese Möglichkeit von Vernetzungen, dass wir Plastizität, dass die Plastizität vom Gehirn gegeben ist und wird durch die Erziehung, durch die Umwelt, durch das, was wir erleben, wird das dann werden gewisse Pfade, sage ich jetzt mal, und gewisse Verbindungen hergestellt. Oder wenn man viele verschiedene Verbindungen zulässt und herstellt, dann kann man sich das irgendwie bewahren. Ich
Okay,
behaupte mir, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das noch habe. Und dass ich Musik gemacht habe und dass ich Sport gemacht habe und dass ich auch die anderen Dinge gelernt habe in der Schule. Aber im Prinzip sage ich, weil mein Gehirn so viele Dinge, die Musik nachweisbar, bei der Musik geht ein Feuerwerk ab im Gehirn. Also das weiß man auch inzwischen, dass wenn zum Beispiel, man hat ja immer gedacht, Mathematik und Deutsch und so, das sind so die wichtigen, also Deutsch oder Englisch, was auch immer die Sprache, so die wichtigen Fächer. Und dann hat man ja schon, als ich jung war als Musikerin, hat man so Studien gemacht, dass man gewisse Hauptfächer mit Musik ersetzt hat. Also das, man hatte dann irgendwie 6 Stunden Musik pro Woche und dafür weniger Hauptfächer. Und die Schüler waren aber trotzdem besser in allem.
Hä, das finde ich total interessant, Tessa. Das habe ich echt so noch nie gehört. Das finde ich mega spannend, weil das würde ja heißen, dass wir alle mit dem gleichen, also wir sprechen jetzt aber vom kreativen Potenzial, ne? Nicht generell Intelligenz und kognitives Potenzial, oder?
Also ich würde das jetzt nicht so trennen. Also für mich
Okay.
ist
Das heißt, wir
Hochkreativität.
kommen alle mit 100% Potenzial auf die Welt und je nachdem, wie es nicht abtrainiert wird, bleibt davon mehr vorhanden als bei. Das ist ja eine sehr interessante.
Das ist meine These, ja. Das ist
Ja,
meine
ja.
These in meinem Buch. Und deswegen, ich habe ja angefangen, das Buch zu schreiben für Menschen wie mich, die ja doch das nicht immer so einfach hatten im Leben. Das war mir natürlich dann so ein Bedürfnis, das zu teilen, was ich gelernt habe. Und habe irgendwann gemerkt, dann hatte ich das mehr oder weniger geschrieben und habe gemerkt, das stimmt einfach für mich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Und dann habe ich gedacht, okay, was nicht stimmt, ist, dass wir alle dieses Potenzial haben, dass ich ganz stark davon ausgehe, dass, also es auf die aktuelle weltpolitische Situation fordert dieses Potenzial. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Anliegen. Deswegen selbstbestimmt, weil ich wirklich davon ausgehe, wir werden erzogen, Dinge zu tun, wie man sie tut. Ob das in der Medizin ist, ob das politisch ist, ob das wie wir, keine Ahnung, einfach wie wir die Dinge
Wie
machen.
wir
Man muss
leben
sie so machen.
letztendlich. Ja, wie wir leben letztendlich, ne? Wie wir unser Leben
Letztendlich,
gestaltet.
genau. Ja, und wird immer stärker dadurch, dass jetzt früher, als ich jung war, an der Uni gab es ja vielleicht noch echte Forschung, gibt es ja inzwischen nicht mehr. Das wird ja von den Großkonzernen finanziert. Das heißt, es gibt diese wirkliche Kreativität, diese wirkliche Forschung
Gibt es nicht.
dort nicht mehr. Wir müssen sie woanders suchen. Und ich sage, suchen wir sie in uns selber. Das heißt, zum Beispiel, ich nehme jetzt vielleicht nicht so ein populäres Beispiel, aber während dem Lockdown, ich war alleine, ich lebe allein, weil ich sehr viel Zeit auch alleine brauche. Es war extrem schwierig und ich habe gedacht, okay, auch hier muss mir meine Kreativität und meine Verbindung, meine Spiel, das alles muss mir helfen, das muss praktisch helfen. Und hat es auch. Ich habe dann immer im richtigen Moment noch irgendwo draußen Leute getroffen und sind Dinge passiert. Ich konnte meine Arbeit plötzlich online machen und. Also ganz viele Dinge. Das Gleiche auch für, wie ich mich selber geheilt habe. Das ist nochmal auch so ein Thema. Ich glaube ja gar nicht dran, dass es ein Mittel gibt und dass alle damit mit dem gleichen Mittel die gleiche Krankheit heilen, zum Beispiel. Und. Also das geht unendlich weit. Und politisch brauchen wir es, aber auch wenn man jetzt KI nimmt, zum Beispiel. Weil das ist das, was KI nicht kann. KI ist nicht inspiriert. Ja? Sie ist nicht angeschlossen an etwas viel Größeres, an diese große Intelligenz, wie immer man die nennen will. Ja? Ist nicht kreativ im eigentlichen Sinne. Ja?
Ja, es
Sie
hat
kann
kein
nicht
Herz und kein,
und
ne?
auch kein Herz. Sie kann nicht, sie kann im Stil von Bach komponieren, wenn man es ihr beibringt. Aber sie lebt nicht zu der Zeit und kann nicht aus dieser Epoche heraus etwas erschaffen, etwas Eigenes.
Ich habe jetzt gerade 1000 Fragen im Kopf, die
Ja.
wir davon noch abarbeiten können. Aber lass mal da anschließen. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen diesem, ne, Abarbeiten, ich lerne was, also das, was KI macht, was wir mit unserem, ne, Intellekt vielleicht irgendwie machen können? Und du hast es gerade so schön gesagt, dieser Inspiration oder diesem Angeschlossensein an dieses große Ganze, an das Feld, an wie auch immer man es nennen will. Was ist das, was diesen Unterschied ausmacht?
Das kreative Element, weil die KI kann immer nur aus dem Pool, von wie sie programmiert wurde, Dinge zusammensetzen. Das machen
Das
wir schon auch, aber ich glaube, aber wir können eben, wie soll ich das sagen? Mich hat die Natur sehr oft inspiriert. Ich bin in die Natur gegangen und habe beobachtet und einfach gesehen, das kann keine künstliche Intelligenz. Also wenn du ein Bild betrachtest, ich habe dann auch so Experimente gemacht, weil Bilder ja für mich so wichtig sind und Bilder eine Wirkung haben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und wenn man rausgeht und das eigentliche, den Baum betrachtet, hat der eine ganz große Wirkung. Wenn man den malt, ist das schon mal eine andere Dimension. Wenn man das fotografiert, noch mal eine andere Dimension. Und wenn man das abstrahiert, ist noch. Und für mich ist KI die Abstraktion des Baumes. Wenn man das vielleicht so sagen kann. Wer die Natur plötzlich macht sie zack und dann geht dieser Zweig nicht da durch, sondern da lang.
Das heißt, also ich finde es jetzt gerade ganz interessant, weil du hast vorhin hast du ja auch erzählt, Kreativität ist eigentlich so, ne, wenn man so schnell und vielfältig und vernetzt irgendwie Dinge zusammensetzen kann. Aber wenn ich das richtig, und so hätte ich es auch vorhin irgendwie verstanden, dann ist da ja noch irgendwie eine Form von Inspiration oder sowas, die noch dazukommt, um irgendwie mit einer, also um dann was Neues zu erschaffen und nicht nur Altes zu verknüpfen, sondern dann kommt noch was Neues dazu, richtig? Weil ich
Genau.
meine, sonst hätten wir ja die ganzen Tausenden von Erfindungen, die die Menschen inzwischen auf die Beine gestellt haben, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also es muss ja noch
Genau.
von irgendwie her, sagen wir jetzt einfach mal aus dem Feld oder Universum, noch Impulse dazu kommen, die es dann wirklich zu dieser Kreativität oder Hochkreativität machen, richtig?
So sehe ich das, ja.
Ja.
Das Wort to create auf Englisch, und daher kommt ja das creare oder auf Lateinisch das kreative sein, ist ja erschaffen, also ist etwas Neues schaffen. Das heißt, kreativ sein ist immer ein Akt von etwas Neuem
Ja,
schaffen.
genau. Und das kann was sein, dass man was Altes zusammensetzt, aber irgendein neuer Impuls kommt immer
Ja,
mit
und
rein.
ich glaube sehr stark, dass also sehr viele begnadete Künstler, Musiker, innen haben früher halt an diese Form von Gott, was du jetzt Feld nennst, zum Beispiel in der modernen Physik. Von dort her kam die Inspiration. Und das sehe ich auch so. Und die moderne Physik sagt ja, dass alles mit allem verbunden ist und in einem Feld, in einem Feld, das Feld. Und ich glaube sehr stark, dass wir mit unseren Gehirnen, ich rede ja von drei Gehirnen, aber wir haben noch mehr, bin ich überzeugt, wie eine Art, das ist wie eine Art Antenne oder ein Empfänger, mit dem wir Signale aus dem Feld empfangen können. Also ich kann mit dem Kopf empfangen, ich kann mit dem Herz empfangen und ich kann mit dem Bauch empfangen. Und je nachdem, für was es ist, das ist ja dann schon komplex. Aber wenn ich eine praktische Lösung brauche, empfange ich anders, als wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, in der Liebe oder etwas aufbauende Gedanken oder so, ja. Und für mich ist ganz klar diese Inspiration das, was uns von Maschinen unterscheidet und
Ja.
immer unterscheiden wird.
Ja.
Aber auch uns von Tieren unterscheidet, weil Tiere sind ja fast identisch mit uns, genetisch und so. Also Bauchintelligenz haben sie auf jeden Fall, das ist der Instinkt. Herz weiß ich nicht, Kopf bedingt. Aber ich glaube nicht, dass sie den freien Willen haben und dass sie diese Inspiration haben.
Ja. Spannend, super schön. Ich will noch mal einen Faden aufgreifen, den ich vorhin auch noch im Kopf hatte. Du hast davon gesprochen, dass einerseits, ne, gerade du hattest, glaube ich, jetzt eben Lockdown-Thema, dass du da, ne, Kreativität gebraucht hast, um eigentlich als Hilfe. Und davor hast du irgendwo gesagt, dass aber auch irgendwie Hochkreativität oft dazu führt, dass man auch so dunkle Phasen hat, ne? Also so wie auch immer man das näher betiteln möchte. Kannst du das mal vielleicht aus deiner Sicht erläutern, warum das beides irgendwie eigentlich so zusammenkommt bei Menschen wie uns? Weil ich kenne das auch, ne, viel aus früheren Zeiten, aber auch immer mal wieder irgendwie, dass man so überfallen wird mit so, was soll das eigentlich alles? Phasen. Und das ist ja das, was wir auch im Workshop immer mal wieder gespürt haben. Das ist auch bei den anderen Thema. Also, das ist ja nichts, was, womit wir jetzt hier alleine stehen.
Nee, also das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist eine komplexe Frage. Ich glaube dadurch, also ich erkläre es jetzt mal für mich so ein Teil. Wenn ich in diesen Hochs bin, sage ich jetzt mal, vom Kreativsein. Damals in der Musik. Ich habe das ja in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen in meinem Leben. Ich meine, wenn ich coache, bin ich manchmal auch in einem Hoch, wenn ich merke, dass ich irgendwie super helfen kann und mich einstellen kann. Diese Hochs sind natürlich extrem toll. Ja? Und ist aber was, was man nicht an, man kann, niemand kann andauernd in diesem Zustand sein. Und ich sage es jetzt mal so, es ist fast wie ein bisschen Entzug. Also plötzlich hat man das nicht und man will es, aber man kann es nicht nur mit dem Willen machen. Weil das ja passiert, wenn man inspiriert ist, wenn man kreativ ist, wenn man etwas lösen will oder und manchmal hat das ist so eine Seite, die andere Seite ist auch sehr anstrengend, dieses sehr schnelle, sehr vernetzte, dieses Feuerwerk im Gehirn ist ja auch anstrengend. Das heißt, ich brauche zum Beispiel, und je länger, je mehr habe ich habe es immer gebraucht. Also ich konnte nie wie andere jetzt 10 Stunden am Tag arbeiten oder so. Das ging gar nicht. Ich konnte das nicht. Auch unterrichten in der Musik oder proben, dann habe ich meine paar Stunden und dann brauche ich, und jetzt auch, also jetzt mache ich es bewusst, jetzt gehe ich immer zuerst in den Wald am Morgen und da. Und dann kommen diese leeren Phasen halt automatisch in diese Phasen, weil ich weiß, ich brauche das, um mich irgendwie zu regulieren, auch physisch. Ich bekomme sonst auch sehr starke Kopfschmerzen. Und habe einfach gelernt, dass ich muss in die Natur und halt gewisse Dinge machen und Rituale und nicht zu viel, aber genug. Und das ist nicht einfach, diese Dosis zu finden, die einem so den Alltag erlaubt. Man muss ja auch noch Geld verdienen und putzen und ja, was halt so dazu gehört, Rechnungen bezahlen. Und man kann sich auch sehr schnell von dem gefangen nehmen lassen, wenn man dann das Gefühl hat, man hat das so im Griff, aber merkt dann plötzlich, ja, aber irgendwas fehlt komplett, oder? Und so diese Balance zu finden, das ist so ein Kraftakt. Und also für mich also ist es ein Lebensthema.
Das finde ich sehr spannend und auch nachvollziehbar, weil ich stelle es auch immer wieder fest. Man denkt, man hat dann so das Tool gefunden und die Variante und dann geht es irgendwie lange Zeit super gut und dann passiert irgendwas oder ne, es ist einfach, man kommt wieder an so einen Punkt. Also ich nehme es auch so wirklich so als so Rhythmus wahr. Da kommen mir wieder meine universellen Gesetze zugute, die ne, Gesetz des Rhythmus, wo ich sage so, ja, und das ist natürlich und man kann nicht irgendwie sein Leben lang dann nur irgendwie auf ne, Happiness und voll irgendwie spirituell und irgendwie voll produktiv und kreativ und irgendwie so auf dem Level. Das geht halt einfach nicht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil als ich so angefangen habe mit meiner Reise und meinem Business dann auch und dem Podcast und so, jetzt so vor, also die Reise hat so vor 7, 8 Jahren angefangen, Podcast dann vor 5 Jahren irgendwie. Da war das gerade so eine Welle, ne, die so ganz viele so in diese neue Spiritualität und Gesetz der Anziehung und so, ne, und haben viele Podcasts und manche sind ja so super groß geworden und bekannt damit und alle die haben inzwischen, wenn man so mal zwischen den Zeilen lauscht und ne, die alle gesagt haben und so geht's und so einfach manifestierst du dir das perfekte Leben, haben inzwischen so ihre Tiefs und Trennungen und ne irgendwie so offensichtlich irgendwie private Downs einfach auch wieder erlebt, ne? Wo man denkt, so ja, und so ist es einfach. Und das ist okay, oder? Also ich meine, wie sollen wir sonst damit umgehen, wenn wir es uns nicht erlauben? Und ich fand gerade in der Hinsicht dein Workshop so bereichernd, weil du das nochmal so betont hast, dass das auch Phasen sind, die eben einmal so zur Regeneration auch gut sind und auch daraus dann eben wieder neue Kreativität entsteht. Magst du dazu vielleicht auch nochmal ein bisschen was erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da finde ich, man muss nur die Natur anschauen. Es gibt
Genau.
Jahreszeiten. Das heißt, im Winter, zumindest bei uns, fallen die Blätter ab, es wird alles kahl, die Energie zieht sich zurück unter die Erde, sie ist scheinbar komplett weg. Ja, man hat das Gefühl, oh Gott, also ja, oder? Und plötzlich im Frühling fängt alles wieder an zu sprießen, oder? Und für mich sehr, sehr, das hat mir sehr geholfen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die meint, also unsere Ressourcen seien unendlich, also deswegen auch der Zustand der Welt, muss man ja gar nicht mehr sagen. Die meint, wir müssten immer nur aktiv sein, aber in der Natur ist immer aktiv, wird gefolgt von passiv. Und wir atmen ein, wir atmen aus. Wir können nicht nur einatmen oder nur ausatmen. Das geht einfach nicht. Und wir leben auch in einer polaren Welt. Also das, was gut ist, ist auch gleichzeitig schlecht. Ja, ich coache Geschäftsleute, wie sie ihre Stärken und Schwächen darstellen. So, das ist so ein klassisches Beispiel. Das, was meine Stärke ist, ist zugleich auch meine Schwäche. Wenn sie dann in der anderen Ausprägung ist, ja. Ich war mit einem Mann zusammen, der war manisch depressiv. Der hat das so veranschaulicht, ja. Die Manie ist dieses nie schlafen, immer noch mehr und machen und machen und machen und dann kommt der Kollaps und dann wollen sie sich umbringen. Also, das ist eben nicht mehr diese Balance. Das hat mir gezeigt, was passieren kann, wenn man nicht in diese Balance versucht zu kommen, ja. Und eben das andere ist wirklich auch das, dass diese Phasen, die schwer auszuhalten sind, manchmal diese leere Phase, ist tatsächlich die Phase, wo man empfängt, also wo man wirklich die Erde bereitet, wo der Samen gepflanzt wird und in ein leeres Glas, in ein volles Glas, sage ich auch immer, kann man nicht noch mehr reinschütten. Das heißt, Inspiration kann ich nur empfangen, wenn ich eine gewisse Leere habe. Und dann drücke ich das aus, dann bin ich sehr aktiv und dann kann ich das so, oder? Und dann braucht es wieder das, sonst bin ich am Schluss nur in diesem ego-engen, kleinen, in dem die Welt heute ist, eben in dem materiellen, in dem egoistischen, in dem, ja, und so weiter. Also, und in meinem Leben hat sich das auch so, dann denke ich auch, ja, wie du, oder? Jetzt habe ich das gemacht, wunderbar, erfolgreich, Freude herrscht und so. Und dann irgendwann herrscht sie halt nicht mehr. Und dann kommt so das Gefühl, okay, war's das jetzt? Und dann weiß ich, es ist wieder so weit, dass irgendwas Neues geboren wird. Und manchmal spüre ich das voraus, was das sein könnte. Das gibt dann diese Überkreuzung, so wie jetzt vor 8 Jahren das Thema Hochkreativität. Das überschneidet sich jetzt mit den anderen Coaching so, oder? Aber ich weiß ja dann auch nicht, wo das alles hinführt. Und das ist der andere Teil, dass wir ja, dass uns Glauben gemacht wird, dass alles planbar ist. Und so ist es ja nicht.
Nee, auf keinen Fall. Und auch das, ne? Und also ich glaube auch, dass man dann, ne, gerade, du hast vorhin auch mal irgendwie erwähnt, so dieses, ne, in der Rückschau kann man es alles nochmal anders betrachten, ne? Und also ich glaube auch, dass man halt, das ist ein natürlicher Wachstums-, Entwicklungs-, Reifungsprozess, dass man halt immer mehr versteht, worum es geht, nämlich irgendwie, ne, diesen Rhythmus so anzunehmen, ne, und trotzdem irgendwie einfach sein Bestmögliches daraus zu gestalten. Und ich finde auch dieses Wort der Selbstermächtigung so wichtig, ne, dass wir uns eben dann nicht als Opfer irgendwelcher Umstände fühlen, sondern trotzdem irgendwie sagen, okay, und jetzt stehe ich gerade hier und bin gerade mal nicht so kreativ und ne, erlebe diesen Winter vielleicht irgendwie, wenn man es so nennen will, bewusst und gehe aber trotzdem weiter und sorge trotzdem für mich. Und ne, also ich glaube, das ist so das, was wir einfach in der Rückschau viel mehr verstehen können, auch was da so mit uns los ist und mit uns passiert, oder?
Absolut. Und ich würde auch sagen, ich angelehnt aus meiner Erfahrung als Musikerin, aber habe ich sehr früh diese Idee entwickelt, dass ich ein Instrument bin. Ich bin ein
Oh, schön.
Instrument, durch das die universelle Energie spielt. Und das heißt, ich entscheide nicht alleine. Es ist immer zusammen mit dieser. Jetzt nenne ich es auch mit dem Leben kooperieren. Das kann man auch, man kann aber auch eben mit, als ich habe hier auch Skulpturen gemacht mit dem Stein zusammen und so weiter. Also dieses eben, nicht ich alleine, sondern diese universelle Energie, Intelligenz, kreative, hochkreative Energie, wie immer ich sie nennen will, die will durch mich in diese Welt kommen, die braucht mich, denn es gibt nur mich, nur einmal. Diese hochkreative Energie kann sich nur auf diese Art in mir ausdrücken, nur auf diese Art in dir. Und deswegen braucht sie jeden und jede von uns. Aber wir machen es nicht alleine. Und das ist der große Trugschluss meines Erachtens, den man uns beigebracht hat, zu meinen, wir können das beherrschen. Das ist der große Irrtum.
Und hast du denn da vielleicht jetzt so zum Schluss nochmal, also du hast ja schon viel gesagt, so in die Natur gehen und sich natürlich kreativ ausdrücken, aber so Tipps klingt jetzt fast so profan für das große Thema, das wir hier gerade bearbeiten, aber irgendwie so Hinweise, wie wir mit diesem Rhythmus, mit dem Potenzial, mit dieser Verbundenheit, die du gerade beschrieben hast, wie wir damit am besten umgehen können, wir Hochkreativen, wir Kreativen.
Ich glaube, ganz wichtig ist immer neugierig bleiben. Neugierig, also ich habe alles, was ich gemacht habe, mit einer gewissen Neugier angefangen. Wie funktioniert das? Wie werde ich zum Instrument? Wie funktioniert das? Funktioniert das für mich? Kann ich das? Also so diese Neugier ist eine gewisse Offenheit. Das ist dieses Öffnen für diese Energie. Das würde ich, und auch in den schwierigen Zeiten neugierig bleiben. Was will mir jetzt diese Dunkelheit sagen? Was will in dieser Dunkelheit geboren werden? Und dann ganz wichtig ist, diese Samen wahrzunehmen. Es gibt ein Wort. Es gibt ja das negative Wort Trigger, also irgendwas, was etwas, ja. Es gibt ein positives Wort und das finde ich ganz, ganz schön. Das heißt Glimmer, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und das heißt, wenn etwas gut ist und ich das nur ein ganz, ganz, ganz bisschen spüre, dann habe ich schon gewonnen.
Schön, ja.
Weil dann brauche ich nicht die ganze Blume und das Ganze, sondern diesen kleinen, kleinen Glimmer, diesen Funken, oder? Das finde ich wichtig. Und etwas, worüber wir überhaupt heute gar nicht gesprochen haben, aber was für mich im Zentrum von allem ist, ist die Liebe.
Oh, ja.
Die Liebe zu mir, die Liebe zur Welt, einfach die Liebe, die macht ähnliche Dinge im Kopf wie die Musik. Das verbindet sämtliche Hirnregionen. Und deswegen finde ich das so spannend, dass wir ich mache ja auch viel mit meinen Geschäftsleuten und so, und auch mit euch habe ich ja so eine Selbstliebeübung gemacht. Und das Interessante ist ja eben, das hat sehr viel Parallelen zu Hochkreativität. Und das finde ich eben auch so, das wäre nochmal ein ganz neues Thema.
Merk schon, wir können noch 3 Stunden weiterreden. Jetzt haben nur an der Oberfläche gekratzt.
So spannend. Das heißt, wenn wir uns selber lieben, für mich ist uns selber lieben die größte Revolution, die wir auf dieser Erde, auf diesem Planeten machen können. Weil damit verändern wir die Welt komplett. Weil das ist ja auch so ein Thema, uns wird ja beigebracht, wir sollen so aussehen, wir sollen so sein, wir sollen so denken, wir sollen so fühlen. Da, 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 da. Wenn ich mich selber liebe, so wie ich bin, dann kann mich niemand manipulieren.
Ja, und dann, und das ist meine feste Überzeugung, ne, wenn wir mit uns selbst in der Liebe sind, dann können wir das eben auch, ne, in unser Umfeld geben, in unser System geben, ins Feld geben. Und wenn das nämlich alle machen würden, dann wäre die Welt tatsächlich eine andere. Insofern stimme ich
Und
dir da
das aktiviert
100%
unsere
zu.
Hochkreativität. Also das ist wie so ein Rückkopplungseffekt, oder? Und indem dann werden wir wieder selbstbestimmter, weil wir unsere eigenen kreativen Lösungen, wie eben jetzt während Corona oder beim Heilen, finden, die uns heilen, die uns gut tun, die uns helfen in schwierigen Situationen. Und das wiederum nährt meine Liebe zu mir selber und ich, weil ich weiß, was ich brauche und. Ja, genau.
Ja, finde ich ganz spannend, ne, das so als Kreislauf auch zu sehen. Das eine nährt das andere. Ich wette aber, dass die ein oder andere Hörerin jetzt irgendwie so die große Frage im Kopf hat, okay, wie geht das? Wie komme ich in meine Selbstliebe? Was würdest du ihr antworten?
Mach eine Übung mit mir.
Ja.
Also, es ist einfach und doch lohnt sich vielleicht, sich mal dafür Zeit zu nehmen, weil was Selbstliebe ist, nicht ist, ist einfach zu sagen, so quasi, also Selbstliebe bedeutet alles im Leben auch zu lieben. Also auch die Umstände, die ich erschaffen habe, die sind manchmal nicht so einfach zu lieben.
Ja, also wirklich volle Akzeptanz von dem, was ist, und von da aus weiterentwickeln, und zwar mit dem, wie wir sind, irgendwie, ne? Ja, also letztendlich, wenn du sagst, eine Übung mit dir, kann ich natürlich auch empfehlen. Wir verlinken natürlich, da kommen wir gleich noch dazu, auch wie man irgendwie mit dir zusammenarbeiten kann. Aber letztendlich geht es wirklich auch, glaube ich, darum, wenn du es jetzt gerade so sagst, überhaupt Übungen dazu zu machen, überhaupt sich Zeit dafür zu nehmen, wieder mit sich in Kontakt zu kommen, ne? Und mit diesem tiefen Selbst, das da irgendwo ist und geliebt werden will und das so untergeht in diesem ganzen Alltag, gerade der Mütter. Also, ne, einfach die Zeit für sich zu nehmen. Und ich spreche nicht von diesem typischen modernen Me-Time, wo irgendwie keine Ahnung,
Nee,
sondern.
eben, genau, das meine ich eben auch. Deswegen habe ich gesagt, nicht so dies, das finde ich, du bringst es auf den Punkt. Nur um das zu bestätigen, ich habe heute einen Klienten gehabt, dem habe ich zur Aufgabe gegeben, er soll doch mal ein Tagebuch schreiben. Einfach, weil er in so einem Prozess ist und ich weiß, in welche Richtung. Und dann habe ich ihn heute gefragt, ja, hat ihm das geholfen? Sagte ja. Da habe ich gedacht, ja, diese Zeit, und der macht das nicht stundenlang und der macht es nicht jeden Tag. Und das ist vielleicht das andere, was wir besonders den Müttern sagen wollen. Aber eigentlich für alle, es ist viel wichtiger, 10 Sekunden oft zu machen, als eine ganze Stunde am Stück sich hinzuhocken und irgendwas zu machen. Diese 10 Sekunden von einfach Liebe zu mir selber spüren, das aktiviert einen ganzen Kreislauf.
Wunderschön, ja, genau. Ich glaube, darum geht's, ne? Es geht darum, wirklich deine innere Haltung dazu zu entwickeln und nicht irgendwie nur irgendwie so, ich muss es auch noch tun.
Jetzt, so,
Das
jetzt
ist kein.
stundenlang so nach Schema X meditieren oder so.
Ja. Nee,
Nee.
es ist kein To-Do. Es ist eine innere Einstellung zu sich selbst und, ne, mit diesem Fokus auf irgendwie, ja, dieses Bewusstsein zu sich selbst. Wie geht's mir gerade ohne Wertung, glaube ich, irgendwie so, bin ich
Genau.
so.
Ja.
Ja.
Und mich selber in den Arm nehmen.
Ja,
Dann.
wunderschön. Ich habe jetzt die ganze Zeit gefragt, weil es führt noch mal so ein bisschen weg, aber ich muss die Frage jetzt doch noch mal stellen, weil sie interessiert mich, und dann gehe ich immer davon aus, dass es dann den Rest der Welt auch noch interessiert, weil wir ja auch gestartet haben. Es schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis mit dem Thema Hochbegabung auch. Und jetzt haben wir so viel über dieses Hochkreative gesprochen. Glaubst du, dass alle Hochbegabten auch hochkreativ sind und umgekehrt, oder kann das auch losgelöst voneinander, diese Kreativität, Hochkreativität, so ein eigenständiges, du hast vorhin ja auch Intelligenz genannt.
Ich denke, es gibt ganz garantiert viele Überschneidungen. Ich würde, weißt du, bei der Hochbegabung gibt es ja auch so diese, auch verschiedene Formen von Hochbegabung. Oder wenn es jetzt so eine, ich sage jetzt mal, nicht eine Rundumbegabung, sondern eine ganz spezifische, zum Beispiel, wenn jemand jetzt einfach wahnsinnig gut mit Mathe ist, aber sonst. Dann weiß ich nicht. Dann kann man natürlich innerhalb von der Mathematik sicher auch kreativ sein, ganz auf jeden Fall. Ist eine interessante Frage. Ich würde es nicht gleichsetzen, 100% immer,
Okay.
glaube
Ja,
ich.
spannend.
So wie, aber es gibt sicher viele Überschneidungen, auch mit ADHD oder ADHS. Auf jeden Fall, da bin ich jetzt auch dran.
Ja.
Autismus zum Teil, aber eben wirklich nur zum Teil. Und Hochsensibilität natürlich, also ist klar, also diese extreme Sensibilität natürlich, die, also hat man als hochkreative Person auch. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Ausprägungen schon.
Ja, spannend. Ich muss es noch fragen, weil es für mich irgendwie noch so, ne, dieses Erfassen der Themen einfach spannend ist. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr schönen Einblick kreiert in das Thema und wir haben es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Selbstliebe und überhaupt eine Hochkreativität, ich habe das Gefühl, ich will irgendwie mehr davon leben. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Erzähl doch mal und auch was gerne zu deinem Buch. Oder deinen Büchern.
Also Zusammenarbeiten ist eins One-on-One, wie man so schön auf Englisch sagt. Auf Deutsch, Englisch und Französisch arbeite ich. Also einfach Coaching in Coaching-Programmen. Ich habe so eine Art Test entwickelt, also so eine Art Assessment für Hochkreativität, das allerdings nicht alleine, sondern nur mit einem Gespräch zusammen Aufschluss geben kann, ob jemand hochkreativ ist, wenn das jemanden interessiert. Es gibt keinen offiziellen, so wie es Intelligenztests gibt, gibt es keinen Hochkreativitätstest an sich. Und natürlich diese Workshops, was ich auch anbiete, ist Art Coaching. Das ist dann so gezielt, wenn jemand sagt, es heißt zwar Art Coaching, aber im Prinzip geht es darum, irgendein Projekt, ob das jetzt ein Heilungsweg ist oder ein Business aufbauen oder eben ein künstlerisches Projekt. Einfach Unterstützung da mit dem und so dadurch auch ein bisschen verstehen, wie so kreative Prozesse auch laufen. Das ist mal das Zusammenarbeiten. Meine drei Bücher. Das erste war die Intelligenz des Universums in einer Kaffeetasse.
Super. Das wusste ich
Zweite
noch nicht.
ist unser geheimes Potenzial, ein neues Menschenbild im 21. Jahrhundert. Das war so die Variante für, sage ich jetzt mal, Leute, die noch nicht so sich Gedanken gemacht haben, vielleicht auch zum Spirituellen und dem kreativen Allgemeinen. Für Geschäftsleute hatte ich im Hinterkopf. Und jetzt dieses Buch über Hochkreativität hat so, ist, baut auf dem letzten auf und geht dann halt wirklich in diese ganze. Und ich habe schon eine Idee für ein neues Buch.
Klar, also als Hochkreative hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Super. Ja, sehr schön. Wir verlinken das natürlich alles, wenn du jetzt sagst, boah, ich möchte mehr von Tessa wissen oder vielleicht auch mit ihr zusammenarbeiten, kannst du jetzt direkt mal in den Shownotes nachgucken und landest dann bei Tessa auf der Webseite und die Bücher werden wir da auch natürlich verlinken. Sehr, sehr schön. Liebe Tessa, ich habe am Schluss immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen stelle und die darfst du jetzt natürlich auch noch beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Für meine Hochkreativität, für meine Fähigkeit zu lieben und für das, was das Leben mir bringt, auch wenn es manchmal ganz schön harte Kost ist.
Schön, schön mal zu sagen, dafür bin ich auch dankbar. Ja. Toll. Dann lassen wir das einfach so stehen. Vielen Dank. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Liebt euch so, wie ihr seid. Das Universum hat euch genau so gemeint, wie ihr seid.
Ja, besser. Auch da gibt es nichts hinzuzufügen. Wunderschön. Ich danke dir von ganzem Herzen einmal überhaupt, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aber auch vor allen Dingen, dass du dich dieses wirklich krassen Themas annimmst und das so wunderbar in die Welt bringst und wünsche dir da weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bin mir sicher, dass wir da unsere Wege auch noch das ein oder andere Mal kreuzen lassen, in welcher Form auch immer. Also vielen Dank für dein Wirken und dein Sein auch an der Stelle.
Und ich danke dir von ganzem Herzen für die tolle Art, wie du das jetzt gemacht hast und dass du es so verstehst und wie diesen tollen Flow und auch eben für deine Arbeit und unsere Begegnung. Also ja, einfach ganz herzlichen Dank und deine Wertschätzung. Das berührt mich auch sehr tief.
Danke, mich auch. Also alles Gute und bis bald wieder. Tschüss.
Ja, tschüss.
Wie immer freue ich mich, wenn du den ein oder anderen Impuls aus diesem Gespräch mitgenommen hast, mir dafür ein paar Sterne entweder bei Spotify oder bei Apple iTunes hinterlässt oder eine Rezension schreibst. Das hilft einfach dabei, dieses ganze Wirken noch mehr in die Welt zu bringen. Und ja, natürlich darfst du es auch gerne in deinem Bekanntenkreis weiterempfehlen. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wundervolle Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.